Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ja, heute dürfen wir unsere Zehner zu einem großen Einsatz aussenden. Sie wird als ausgebildete Traumatherapeutin Flüchtlingen helfen, beistehen, die durch die Schrecken des Krieges eben solche Traumata erlitten haben. Und sie wird es nicht hier tun, wie wir schon gehört haben, sondern in einem Gebiet, das unter den Missionaren als das 1040-Fenster bekannt ist. Und Falk, eigentlich, ich dachte, vielleicht nimmst du die Hälfte davon weg, aber das ergänzt sich sehr gut. Möchte ich ein paar Hard Facts dazu nennen. Es ist nämlich ziemlich erschreckend zu sehen, wie da die Zustände sind, und das ist oft so aus unserem Blickwinkel. Und ja, vielleicht für jeden, der so ein bisschen zahlenaffin ist, der kann das auch nochmal von der Seite beleuchten und merkt vielleicht, wie groß da auch die Not ist. Genau, wie der Name schon sagt, liegt das 1040-Fenster zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrade der nördlichen Hemisphäre, wie hier schon gut angeschlagen. Und genau, dieses bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit, da 90% der Menschen in diesem 1040-Fenster von der rettenden Botschaft noch nie gehört haben. Also wirklich eine sehr, sehr große Zahl. Es sind erschreckende Zahlen, aber die Missionsbemühungen sind ja sehr, sehr groß. Trotzdem ist es ein sehr schwieriges Gebiet. 68,5% der unerreichten Volksgruppen leben genau in diesem Fenster. Also die Zahl wird nicht mehr ganz aktuell sein, weil unsere Missionare eifrig vor Ort sind, aber damals waren es vor ein paar Jahren noch knapp 6.000. Aber auch 90% der Ärmsten der Armen sind dort beheimatet. Ja, und wie wir schon gehört haben von Frontiers, von Falk, ganz viele Muslime, Hinduisten, Buddhisten. Man denkt da an den vorderen und den mittleren Orient und dann eben auch an Indien mit all den Hinduisten, an China mit ganz vielen Buddhisten. Ja, und das ist ein ganz großes Arbeitsfeld. Und da fehlt es noch an Arbeitern, denn nur sehr wenige Missionare sind dort vor Ort. Und zwar nur 1,25% der Missionseinsätze gehen in dieses große Fenster. Also knapp 99% in andere Gebiete. Und ja, deshalb ist es umso schöner, Sena, dass du dich genau in dieses Fenster reinsenden lässt. Und da freuen wir uns alle sehr. Und genauer gesagt wird, wie wir gehört haben, Sena, ja, syrischen Flüchtlingen helfen, aber das nicht in Syrien tun, sondern im Libanon. Und da gibt es auch noch was ganz Interessantes zu wissen. Wusstet ihr, dass der Libanon das Land ist, dass die meisten Flüchtlinge in Relation zu ihrer eigenen Bevölkerung aufgenommen hat? Also ihr müsst euch das so vorstellen, der Libanon hat selbst nur 4,5 Millionen Einwohner und hat um die 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Also im Prozent macht das unglaubliche 44%. Und wir haben manchmal schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir ans Jahr 2015 und dergleichen denken. Und ja, da waren das irgendwie um 1 Million. Und vielleicht, wenn man alles zusammensieht, hatten wir vielleicht 1 bis 2 Millionen, die hier nach Deutschland kamen. Aber wenn man mal diese 44% auf Deutschland münzen würde, Deutschland hat etwa 82 Millionen Einwohner zuvor gehabt, wären das knapp 36 Millionen Flüchtlinge, die ins Land gekommen wären, wenn wir denselben Schlüssel gehabt hätten wie der Libanon. Und nur damit ihr euch mal so ein bisschen diese Dimension, diese Ausmaße vorstellen könnt, diese große Not. Und wir waren schon hier oft sehr überfordert mit irgendwelchen Sofortmaßnahmen, Aufnahmezentren und dergleichen. Stellt euch vor, was das im Libanon bedeutet hat. Ja, und der Libanon ist, wie wir auch wissen, viel ärmer als Deutschland. Beim Weltwohlstandsindex belegt Deutschland aktuell den 14. Platz. der Libanon nur den 107. Bei 149 Plätzen, die da gerankt sind. Also, ja, Sena, da ist eine ganz, ganz große Not, ein großes Elend und du lässt dich da reinsenden, das finden wir ganz wunderbar. Aber da gibt es ermutigende Verse in der Bibel und da möchte ich einen uns ans Herz legen, Sprüche 19, 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Also egal, ob du in Liebe jemandem beigestanden bist, ihn verpflegt, untergebracht oder bekleidet hast, Gott nimmt die Hilfe für die Armen, für die Vergessenen persönlich und wird sie auf wunderbare und vielfältige Weise vergelten. Darf ich euch was sagen? Wer Gott mehr erleben möchte in seinem Leben, der sollte Bedürftigen helfen. Denn Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also vielleicht, wenn du das nächste Mal beim Osnabrücker Hauptbahnhof bist, ja, könntest du vielleicht einen Obdachlosen einladen, einen Döner mit dir zu essen. Jesus nimmt das persönlich. Das ist also so, als wenn du Jesus zum Essen einlädst. Und du darfst wirklich gespannt sein, was Gott ja, in der Zeit des Gesprächs, in der Zeit des gemeinsamen Essens tun wird. Ich glaube, da erlebt man Gott. Ich glaube, da wirkt Gott direkt rein in die Situation. Liebe kann man auch beweisen, indem man Bedürftigen Menschen zuallererst medizinisch bzw. psychologisch, therapeutisch hilft. Große Missionare wie Hudson Taylor oder David Livingstone studierten genau zu diesem Zweck zuerst einmal Medizin. Ja, und ich finde, da passt auch das Zitat von Franz von Assisi sehr gut, der sagte, predigt das Evangelium immer und überall und wenn nötig auch mit Worten. Ja, ich denke, es ist sehr vielsagend. Ja, wir wollen zu dem Hauptpredigttext kommen. Der steht heute in Lukas 9, Verse 1 bis 3, Aussendung der Zwölfen, der zwölf Jünger. Er, Jesus, rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Also vergegenwärtigen wir uns mal die Situation. Jesus hat seine zwölf Jünger zusammengerufen und das allererste, was er gemacht hat, ist, ihnen Vollmacht gegeben über die bösen Geister, über die Dämonen und die Kraft und die Macht, Krankheiten zu heilen. Erst im Anschluss daran kommt sein Auftrag, das Reich Gottes zu predigen. Ich finde auch schon so ein bisschen in Richtung Franz von Assisi, zuerst mal helfen, wo Not ist und dann predigen. Und sie sollten die gleichen drei Dienste tun, die Jesus auch selbst gewirkt hatte. So wurden die Jünger quasi zum verlängerten Arm Jesu. Sie sind stellvertretend für ihn unterwegs gewesen. Und ja, als Nachfolger wirkten sie die gleichen Werke wie Jesus auch. Schließlich ist Jesus ihr Vorbild. In Vers 3 verbietet Jesus seinen Jüngern jegliche Form von materieller Ausrüstung. Sie sollten nichts auf den Weg nehmen, weder eine Tasche mit Brot oder so, noch Geld und sich ganz und gar auf seine Versorgung verlassen. Und sie durften lernen, sich bewusst von ihm abhängig zu machen. Warum das? Ich bin mir sicher, dadurch sollten sie im Glauben geschult werden. Und weil sie einzig das mitnahmen, was sie am Leibe trugen, konnten sie auch inmitten ihrer Mission sehr schnell und sehr beweglich agieren und reagieren. Ja, Sena wird zwar einen Koffer mitnehmen in den Libanon, aber auch sehr viel zurücklassen. Zum Beispiel ihr gewohntes Umfeld, ihre Freunde. Ja, nicht für ewig und immer. Und es gibt heute WhatsApp, Telefonie und dergleichen. Ja, aber es ist doch eine Distanz. Die medizinische Grundversorgung, die hier so gut ist. Sicherheit und vieles mehr. Nichtsdestotrotz ist Sena für diesen Einsatz wirklich perfekt ausgerüstet und zugerüstet. Wie wir schon gehört haben, kann Sena Arabisch sprechen. Wer kann das schon unter uns? Ja, du kannst das etwas, aber hast auch viel gelernt. Und das Schöne ist, du musst dich nicht erst plagen wahrscheinlich, Sena, um Arabisch zu lernen. Für uns einer ist das schwer. Ich habe Hebräisch gelernt und das war schon herausfordernd. Ich denke, Arabisch hast du gefühlt noch ein bisschen schwieriger für mich im Sehen. Und du hast sogar syrische Wurzeln. Und ich glaube, dadurch wirst du gerade besonders schnell auch bei den Geflüchteten Akzeptanz finden. Weil du bist einer von ihnen. Ja, und dann nicht zuletzt bist du ausgebildete Traumatherapeutin und kannst dort mit deinen Fähigkeiten ja wirklich sehr vielen Menschen helfen. Das passt alles wunderbar zusammen. Und das sollst und kannst du nicht zu Hause lassen, Sena, ja, dass es da kein Missverständnis gibt. Schließlich hat Gott dir das als unterstützendes Paket mit hinzugegeben. Trotzdem bleibt die Frage, auf was verlässt du dich? Angesichts der großen Not und des vielen Elends, das dir wirklich tagtäglich begegnen wird, wirst du dich wirklich ganz sicher recht regelmäßig mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Ich weiß das auch von meinen eigenen Erfahrungen, als ich noch gearbeitet habe in den Armenvierteln von Rio de Janeiro, dass man da immer wieder an seine eigenen Grenzen stößt und nicht selten der Verzweiflung nahe ist. Dinge, die man so gerne zum Positiven verändern würde, aber nicht kann. Ich kann mich erinnern an eine Situation und ich war unterwegs und zwar in Rio de Janeiro in der Innenstadt und ich bin wieder zu einem Ort gefahren, eigentlich, an dem man mir schwer abgeraten hat hinzufahren und das war zum Hauptbahnhof, zum Busbahnhof und ja, man hat mir abgeraten, weil da viele Gauner sich rumtrinken und auch, ja, da waren viele Obdachlose und ich kam nach einem langen Tag da an und hatte Hunger und da konnte man eigentlich immer gut was günstig essen und dann kam ein junger Mann und er hat gemeint, er bräuchte nur einen Real und dann würde er sich da ein Sandwich kaufen. Und ich habe gesagt, ich zahle dir den Real. Voraussetzung, du kaufst ihn hier und jetzt. Sozusagen vor meinen Augen, weil oft das Geld dann in Alkohol und Drogen verwendet wird. Und tatsächlich, er ist von seiner Ankündigung zurückgetreten, hat das Geld nicht angenommen, weil er wollte damit eigentlich gar nicht diese Sandwiches kaufen. Aber dann, ganz plötzlich, kam ein kleiner Junge, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahre alt, und sagte, er würde gerne dieses Angebot annehmen. Und ja, es fiel mir sofort ins Auge, ne? Ein Straßenjunge, er hat zerlumpte Kleidung, sehr schlank, um nicht zu sagen dürr, ja, dreckig, schmutzig. Und ja, natürlich, ich habe mich gefreut. Ich dachte mir, ja, wunderbar, den lade ich sehr gerne ein. Und ja, ich habe gesagt, such dir da irgendein Sandwich aus, ne? Und noch ein Getränk, ich übernehme das. Und der Junge war überglücklich und während er so die Sachen aussuchte, da liefen ihm schon so die Tränen über die Augen. Und dann kam ein zweiter Junge an und sagte, ja, er würde auch gern dieses Angebot annehmen. Ich dachte, okay, ja klar, du suchst dir, also eigentlich hatte ich gerade bestellt und sagte, nee, jetzt erstmal er. Und dann habe ich ihn vorgelassen und er hat sich auch nochmal ein Sandwich und ein Drink ja, bestellt. Und ja, auch dem zweiten Jungen liefen die Tränen über die Augen. Und dann kam noch ein dritter Junge und hat genau nachgefragt. Und, ja, ich habe alle drei eingeladen. Und dann
Ja, vielleicht eben wie dieses Beispiel, was wir euch genannt haben, am Osnabrücker Hauptbahnhof. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben unsere Sandwiches gegessen und wir hatten ein bisschen Zeit, miteinander zu reden. Und ja, das war sehr hart zu hören, was die Jungs durchmachen. Die hatten keine Eltern mehr, besser gesagt der Vater. Und ich glaube sogar die Mutter hat einen der Jungs rausgeschmissen, weil der Vater nicht mehr zurückgekommen ist nach Hause. Und sie durften nicht mal mehr in dem Armenviertel, nicht mehr in der Favela leben, sondern sie lebten jetzt nur am Hauptbahnhof unter Pappe. Ja, da war nichts mehr als das. Und da lagen 30 junge Männer nebeneinander, direkt bei den Bussen. Und sie sagten, ja, sie wollen dann auch manchmal im Bahnhofsbereich nächtigen, wollen sie da schlafen. Und ja, weil es da ein bisschen wärmer ist, und es wäre es nachts so kalt und sie würden sich wirklich nur eine Decke wünschen. Und aber dann werden sie oft von der Polizei wachgetreten und gejagt. Und das ist nicht gut für den Tourismus und dergleichen. Und die jagen und die, ja, die haben es schwer. Jeden Tag müssen die überleben und sich so durchbetteln. Und mir hat es wirklich das Herz gebrochen. Und die haben also mit schillernden Augen gesagt, sie würden sich eigentlich nur eine warme Decke wünschen. Und einmal haben sie noch erzählt, das Schönste, was sie mal hatten, war einfach mal Fußball zu spielen, wo irgendwo mal ein Ball aufgetrieben werden konnte. Und ich dachte so, wow, ich würde diesen Jungs so gerne eine Decke kaufen. Das wäre überhaupt für mich finanziell gar kein Problem. Ich wollte das so gern machen. Aber ich habe ein bisschen weiter gedacht. Und ich musste leider feststellen, dass ich es nicht machen konnte. Nicht guten Gewissens. Das hat mir das Herz gebrochen, weil das Ding ist, ich hätte diesen Jungs diese Decke gekauft und drumherum wären diese 30 jungen Männer gewesen, zwischen 20 und 30 Jahren. Diese Jungs hätten keine Nacht diese Decke verteidigen können. Die hätten vielleicht mit einem Löwenherz um diese Decke gekämpft, weil sie das als Geschenk empfunden haben, weil ihnen das so wichtig wäre, aber wären wahrscheinlich mit blauen Augen und gebrochenen Nasen richtig übel zugerichtet worden und ich konnte ihnen nicht diese Decke schenken, die ich ihnen so gerne schenken wollte. Ich habe ihnen dann Snacks geschenkt, die sich etwas länger halten und die man so portionieren kann, aber das ist so ein Beispiel, was ich euch nennen will, wo man eigentlich so gerne mehr tun will und Sachen zum Positiven verändern kann und du hast Jungs im Alter von 9 bis 11 und die sind ganz alleine ohne Eltern und haben sogar noch jemanden, der die noch immer das Geld am Abend abkassiert, was sie sammeln. Und das zerbricht einem wirklich das Herz. Also ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Bus zurückfuhr und wie ich total fertig war. Ne? Und ich meine, sowas in der Art, Sena, ja, das wirst du auch erleben, das ist sehr schwer. Aber dann die Ermutigung, das bei Gott abzugeben und das, was man in den Möglichkeiten, die man hat, tun kann. Ne? Und wenn es solche nur so einfache Snacks sind oder so, das zu tun, ja.
Ja, es ist so wichtig, dass wir solche Dinge Gott anvertrauen, ihm hinlegen und auf gar keinen Fall selbst schultern. Unter dieser Last muss man über kurz oder lang zusammenbrechen. Und ich denke, mit solchen Herausforderungen sehen sich auch hier Leute aus der Gemeinde immer wieder konfrontiert. Ich muss zum Beispiel an dich denken, Guido. Ja, wer es nicht weiß, Guido Awama arbeitet in der Intensivstation und ist da tagtäglich im Kampf mit dem Tod konfrontiert. Wenn er jetzt jedes Schicksal auf sich selbst bürden würde, dann könnte er diese Arbeit nicht machen, dann hätte er diese Arbeit nicht schon so viele Jahre machen können. Ja, das ist gut, dass wir die Sachen bei Gott abgeben können, vor seinen Thron legen können. Ähnlich vielleicht auch wie Matthias Wier, der bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist, erleben wir immer wieder so Situationen, die wir vielleicht so erleben, vielleicht einfach, die vielleicht manchmal unmächtig fast an uns vorüberziehen, wo wir uns total überfordert fühlen. Ja, und das mag aber auch auf Lehrerinnen, Erzieher, Ergotherapeuten oder Mütter zutreffen. Ja, da bleiben die schwierigen Situationen auch nicht aus. Situationen, die einen herausfordern und schnell überfordern. Und dann wird auch alsbald bei dir die Frage aufkommen, worauf verlasse ich mich? auf meine Fähigkeiten, auf meine Kraft, meine Ausdauer oder doch lieber von vornherein auf Gottes Beistand? Es gibt so viele Dinge, bei denen wir uns leider allzu gerne auf uns selbst verlassen. Diese Versuchung muss ich auch mich als Prediger oder Jugendleiter, der muss ich auch immer mich wieder erwehren, nicht Dinge aus mir selbst herauszutun. Und gerade wo man so im Hilfseinsatz ist, passiert das schnell, dass man es versucht aus seiner Kraft und was man alles gelernt hat und was für Fähigkeiten man hat, so weit wie möglich zum Guten zu bringen. Und ja, aber da kommt man nicht weit. Man braucht da Gott, der einen immer wieder mit Kraft beschenkt und voranführt. Ja, und auch wenn Jesus durch uns die Herzen der Menschen berühren möchte, dann kommt es da nicht wirklich auf unsere Fähigkeiten an. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir bereit sind, uns von Gott senden zu lassen. Wirklich für jeden Einzelnen kommt es vor allem darauf an, dass wir bereit sind, uns von Gott senden zu lassen. Dann kann er uns gebrauchen. Da macht er aus ganz wenig ganz, ganz viel. Ja, schließlich sagt Jesus auch in Lukas 10, im zweiten Vers, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das bedeutet, dass sich viele nach einer Begegnung mit Gott, ein Leben mit ihm und der erlösenden Wahrheit sehnen. Syrische Flüchtlinge haben sicher sehr, sehr viel Leid erlebt, waren häufig auf der Flucht, oft auch vor dem Islamischen Staat. Nicht nur, dass sie unsere medizinische und humanitäre Hilfe brauchen, sie sind wahrscheinlich auch vom Islam enttäuscht. Ich habe schon ein bisschen gehört von Falk. Und mit vielen Fragen auf der Suche nach Gott. Aber ja, wie wir gehört haben, Kirchen, Christen und Missionare sind da wirklich, wirklich rar. Fragende Herzen finden häufig niemanden, der mit ihnen, ja, der ihnen Auskunft geben kann über den lebendigen Gott. Das ist nicht nur traurig, sondern allzu tragisch. Jesus wünscht sich, dass wir diese Menschen nicht übersehen. Vielmehr möchte er, dass sie uns auf dem Herzen liegen. Aber nicht ausschließlich die Menschen in Syrien oder im Libanon, sondern all die, die Jesus noch nicht als ihren liebenden Retter kennen und folgen. Also auch unsere Freunde, Bekannten und Nachbarn. Es passiert so leicht, dass man so hinnimmt, dass sie Jesus nicht kennen und wohl auch kein Interesse an ihm haben. Ja, und das ist nicht gut. Jesus liebt alle Menschen, ohne Ausnahme. Und deshalb sollte es auch unser Herzensanliegen sein, dass die Leute in unserem Umfeld durch uns, den sie liebenden Jesus, kennenlernen. Und da dürfen wir wirklich kreativ sein. Da gibt es total viele Möglichkeiten. Ja, ich habe mal so eine Erfahrung gemacht. Und zwar bin dann schon ein bisschen eitel. Das bedingt sich so ein bisschen dann. Ich suche mir eine gute Friseurin oder einen Friseur, wenn ich die Stadt wechsle. Ja? Und ich hatte in AK dann wieder genau diese Aufgabe. Ich bin umgezogen, brauchte einen Friseur. Und das Schöne ist, wenn man immer zu demselben Friseur oder der Friseurin geht, man lernt sie und sie ein oder er ein immer besser kennen. Und man ist so im Gespräch. Ja. Und ja, da war eine Friseurin in Altenkirchen und wir kamen ziemlich schnell ins Gespräch über Gott. Und ich habe, ja, es ist auch leicht, ne? Ich war Bibelschüler, konnte schnell darüber leiten zum Gespräch. Und dann, ja, habe ich so erzählt, ne, dass Jesus der einzige Weg ist und die Wahrheit und dass ich wirklich persönlich an ihn glaube. Und wollte ihr das so vermitteln, wollte sie dafür auch begeistern. Bin mit gut viel Schwung rangegangen.
Nur dass sie war etwas anders orientiert, würde ich sagen. Also sie glaubte an Pantheismus, das wird jetzt vielen nicht sein, das heißt, dass Gott in der Materie ist, im Kosmos, überall. So, dass ein bisschen Gott auch im Stein ist, ein bisschen Gott im Fluss, ein bisschen Gott im Föhn, ja, überall ein wenig. Ne? Und sie war da sehr fest überzeugt, auch irgendwie so ein bisschen in der esoterischen Schiene drin. Und wo ich dann so frei von Jesus erzählt habe, da wurde sie dann ganz leidenschaftlich und sogar wütend und böse. Und ich habe immer so dichtes Haar, ne? Also wenn ich zum Friseur gehe, dann muss ich die erstmal ausdünnen lassen. Das sage ich jedem Friseur, bitte kräftig ausdünnen. Ne? Und sie hatte unglücklicherweise nicht so eine Ausdünnschere, ich weiß nicht, ob die Modellierschere heißt oder irgendwie so, sondern sie hatte so einen Kamm mit Rasierklingen drin, ja. Und sie hat das so runtergerissen und sie war so böse und hat mit mir diskutiert und ich habe... Oh, das war ein harter Friseurbesuch, das war schmerzhaft, ja. Ich dachte, boah. Und, also sie hat mir richtig gezeigt und mir fühlen lassen, dass sie das nicht glaubt. Und ja, und dann beim nächsten Mal bist du wieder da, sitzt da beim Friseur und denkst dir, tust du das wirklich wieder an? Da denkst du, ach, bist du schon im Gespräch drin? Ich muss, machst das ein zweites Mal und die Sache wiederholt sich. Ja, ja und das... Ja, ich weiß nicht sehr viel von Verfolgung erzählen und das ist auch nicht Verfolgung. Das sind so kleine Unannehmlichkeiten, wo wir vielleicht, die wir mal in Kauf nehmen können, wenn wir ein bisschen kreativ sind und das Evangelium einfach so weitergeben. Das ist es auf jeden Fall wert. Zumindest hat sie mal die gute Botschaft gehört. Ja, manchmal sät man, manchmal gießt man. Längst nicht immer ist man der, der ernten darf. Ja.
Ja, und ich finde es auch so cool, so gut, dass wir uns auch in der Gemeinde davon nicht abhalten lassen, sondern jetzt auch wirklich mit unserer Gemeinde schwungvoll mit den missionarischen Zellgruppen beginnen. Und ja, ich bin echt gespannt, weil die Ernte groß ist. Und weil die Ernte so groß ist, ruft uns Jesus dazu auf, für mehr Erntearbeiter zu bitten. Beziehungsweise zu beten. Ich wünschte, dass wir im Gebet noch viele, noch weitere Missionare und Evangelisten freisetzen. Ja, auch in Deutschland und in Osnabrück. Bedeutet, dass das Gebet Erntearbeiter erweckt, selbst an unseren Arbeitsplätzen und Schulen. Ja, Gott kann dich auch freisetzen. Und gebrauchen. Genau da, wo du jetzt bist. Als ich so darüber nachgedacht habe, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass bestimmt jeder Erntearbeiter im Gebet erbeten wurde. Sena, du bist eine Gebetserhörung. Amen. Amen. Und wenn du im Libanon bist und du dich angesichts des ganzen Elends kurz vorm Verzweifeln befindest, dann denk daran, du bist von Gott berufen, befähigt und ausgesandt. Berufen, befähigt und ausgesandt. Und viele beten hier für dich. Genau gesagt, deine Familie, deine Freunde. Und ich wiederhole den Vorschlag, auch die ganze Andreas-Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bete ehrlich gesagt viel zu wenig für Missionare. Leider. Das muss ich ändern. Weil für Missionare zu beten ist so wichtig. Die brauchen unsere Gebetsunterstützung. Und ich möchte uns einladen, es uns zur guten Gewohnheit zu machen, bei jeder stillen Zeit einen kurzen Moment an Szene im Libanon zu denken, im Gebet für sie einzutreten. Wenn ich jetzt sagen würde, einmal in der Woche, alle zwei Wochen, wir vergessen das, wir kriegen das nicht hin. Aber wenn wir sagen, das gehört einfach jetzt, solange Szene im Einsatz ist, zu unserem Gebetsleben, dass wir einen kurzen Moment an Szene denken, bei jedem Mal, dann wird das viel schneller auch zur Gewohnheit für uns. Ja, Szene, du sollst richtig spüren, wie du im Gebet getragen wirst und ja, dass Gott dir beisteht. Deine und unsere Zuversicht ist, dass ganz egal, wo wir stehen, auf Jesus können wir uns immer verlassen. Er lässt uns nie im Stich. Gott ist alle Zeit mit uns. Amen.